Ich hatte euch gesagt, wie wir als Mitarbeiter in der ersten Januarwoche bei unseren Fasten- und Gebetstagen, wie wir da auch nach einem Vers schauten, der so als Leitvers für dieses Jahr für uns gelten sollte. Und das war eben dieser Vers: Eins habe ich erbeten von dem Herrn, danach will ich trachten, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und ihn aufzusuchen in seinem Tempel, nachzudenken in seinem Tempel. Ich sagte euch, dass wir auch ja, dass ein zweiter Vers sehr stark auch da war, aber weit hinten, aber das war der zweite. Den möchte ich so als Ausgangspunkt nehmen. Er steht in Jesaja 43. Klingt natürlich auch gut. Den habt ihr alle schon irgendwie mal zum Geburtstag gekriegt. Gehe ich mal voraus, weil das ist eigentlich so für die Leute, die Geburtstagsverse aussuchen, immer der einfachste Weg. Jesaja, am besten noch in den alten Lutherbibeln, wo er dick angemalt ist oder in Fettschrift ist. Und Jesaja 43, 1b, fortfolgende: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, bin ich bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich, der Heilige Israels, dein Retter. Dann steht da weiter: Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich, Kusch und Seba an deiner Stelle. Dann geht's wieder weiter, Vers 4. Weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe. Dann heißt es weiter: So gebe ich Menschen hin an deiner Stelle und Völkerschaften anstelle deines Lebens. Ich denke, dass wir die Bibel nicht nur lesen sollten, was sagt mir so zu, was gefällt mir. Und ich weiß, manches Mal, wenn jemand dann diesen Vers bekommen hat oder sagt: Oh, diesen Vers habe ich gelesen, ich habe dich erlöst und ich werde Ägypten und Kusch und Seba für dich hingeben. Jetzt mal ganz realistisch: Gott wird nicht zu deinem Wohl hergehen und Ägypten auslöschen. Oder? Er könnte es. Er ist allmächtig. An deiner Stelle gebe ich Völkerschaften her. Nur damit du gut bei rauskommst und damit du gerade laufen kannst oder dass du gesegnet wirst, wird Gott ja nicht herkommen und sagen: Ich lösche Deutschland aus. Er könnte es. Er ist allmächtig. Aber ich denke, da müssen wir einfach auch mal so ein bisschen nüchtern schauen. Dieser Vers ist ja speziell an Israel gegeben worden und doch kann so ein Vers für uns ein Rema-Vers werden. Da wird natürlich nicht Gott sagen: Und denk dran, Ägypten mache ich jetzt auch für dich noch platt. Und Deutschland auch. Aber ich denke durchaus, was Gott dem Volk Israel versprochen hat, wo er hier sagt: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das galt einmal erst der Nation Israel, dem Volk Israel. Das gilt aber auch, wenn wir von Gott ein Wort empfangen: Mir, denn wir gehören ihm. Ist das richtig? Wenn ein Volk Gott gehört, dann gehört auch der einzelne Gott. Aber wir sind Gottes Volk. Du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Und wir werden uns diese Bereiche heute Abend ein bisschen anschauen. Wir hatten letzten Dienstag ganz stark gebetet für die Verfolgten. Und wir haben gesehen, wie es unseren Brüdern und Schwestern in dieser Welt geht, wie sie geplagt werden, getötet werden, verbrannt werden, ertränkt werden. Und dann lesen wir so einen Vers: Wenn du durchs Wasser gehst, dir wird's nicht passieren. Also, wenn du durchs Feuer gehst, du wirst nicht verbrannt werden. Oder ein Psalm, den wir lieben, Psalm 91: 1000 fallen an der einen Seite, 10.000 an der rechten, dich wird es nicht treffen. Davor steht allerdings geschrieben, auch erstmal, wenn wir Gott zu unserem Schutz gemacht haben, und dann sagt er: Und wenn Pestilenz, also Seuchen kommen, dann wirst du es sehen, aber ich werde dich schützen, fürchte dich nicht. Wenn 1000 an der einen Seite, 10.000 an der rechten sterben an dieser Seuche, du sollst verschont bleiben. Und doch werden manchmal nicht verschont. Und doch Menschen nicht verschont. Und doch lesen wir dann manches Mal auch, wenn ich denke an John G. Lake, ich glaube die Beulenpest, als sie ausbrach, als er auf dem Missionsfeld war. Und er geht hin und man sagt hier, alle, die damit in Berührung kommen, werden sterben. John G. Lake geht her und zeigt diesen Ärzten und Leuten, nimmt eine Handvoll dieses Schaums und sagt, hier, sie können es auf meiner Hand untersuchen. Und während er es in der Hand hielt, starben diese Viren und Keime einfach ab. Andere sind gestorben. So, also ich bin heute Abend nicht hier, um deinen Glauben zu schwächen, aber ich möchte auch, dass wir in einer gewissen Nüchternheit mit Gott leben. Und nüchtern heißt nicht ungeistlich. Ich meine nicht verstandesmäßig, vernunftmäßig, sondern dass wir tatsächlich uns auch vom Heiligen Geist leiten lassen. Wenn wir denken, die ganze Provinz Südfrankreich, die wurde damals ausgerottet, unter Anführung der katholischen Kirche mit den französischen Soldaten. Die ganze blühende Provinz Südfrankreich, Dörfer, alles Menschen, die Jesus lieb hatten. Eine Welle der Erweckung war entstanden und es war eine Südfrankreich blühte. Die Menschen liebten Gott, sie liebten Jesus. Und über Nacht geschah dieser Aufruf des katholischen Klerus. Und dann wurden die Frauen und Kinder, sie wurden aus den Häusern geschleppt, auf die Straße geschleppt. Und auf der Straße wurden den schwangeren Frauen die Bäuche aufgeschlitzt und die Babys fielen auf den Boden. Wir wissen aber auch, wenn du ein bisschen Geschichte und Bücher liest und Berichte auch aus dieser Zeit liest, da lese ich zum Beispiel auch, mitten in diesem ganzen Chaos, da liegt in einem Haus ein kleines Baby, das noch nicht sprechen kann, das liegt dort in seiner Krippe, auf seinem Schlafplatz. Auf einmal fängt dieses Baby an zu sprechen und sagt den Eltern, den Anwesenden im Haus, sofort fluchtartig das Haus verlassen, der Feind kommt, sonst werdet ihr sterben. Und sie gehorchen diesem Baby, das eigentlich nicht sprechen kann, und es spricht und sie fliehen, während andere getötet wurden. Die Frage ist, wo machen wir unseren Glauben fest? Glauben wir an Jesus, haben wir Jesus lieb, wenn es nur alles gut geht, wenn es nur alles glatt geht? Oder lieben wir ihn dann immer noch, wenn es nicht gut geht? Lieben wir ihn dann noch, wenn Bedrängnis kommt? Denn eins hat Jesus uns ja ganz sicherlich versprochen. Alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, die werden verfolgt werden. Und Jesus sagt, sie werden euch hassen um meines Namens willen. Sie werden euch verfolgen. Sie werden euch töten. Sie werden alles Üble über euch reden. Denken wir an Stephanus, der aufgrund seines Zeugnisses ganz einfach zu Tode gesteinigt wird. Und sagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. So, ohne Hass. Oder denken wir an Jesus. Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und viele andere Bereiche. Menschen, die um ihres Glaubens verfolgt werden. Jesus hat gesagt, sie werden euch verfolgen. Sie werden euch töten. Das alles werden sie euch antun, weil sie mich hassen. Und deshalb, weil ihr mich liebt, hassen sie auch euch. Also das sind Dinge, mit denen wir uns auch in der Zukunft sicherlich mehr in unserem Land auseinandersetzen müssen. Denn die Linke und die Grünen, sie wollen auf jeden Fall unseren Staat vom christlichen Abendland befreien. Sie wollen, dass unser Land ein nicht christliches Land ist. Sie wollen, dass Religionsunterricht und all diese Dinge aus den Schulen verschwindet. Ehe und Familie soll keine Berechtigung mehr haben. Und wenn wir denken an die Vorsitzende der Linken, Gott sei Dank befasst sich der Verfassungsschutz jetzt mit ihr, sie sagt, was sie ansteuert unter der Partei, mit der Linken, ist einen kommunistischen Staat. Und dann preist sie die wunderbaren Errungenschaften des Kommunismus und das Paradies des Kommunismus. Also man muss ja schon wirklich, Entschuldigung, liebe Frau Vorsitzende, man muss schon bescheuert sein. Und wirklich nicht nur eine Sonnenbrille, sondern eine Teerbrille aufhaben, wenn man die Geschichte nicht mehr betrachtet. Und wir sehen, es hat Leid und Schmerz und Tod und Chaos über die Menschen gebracht. Das sind die Realitäten. Und unsere Kirchen, sie schreien in diesen Tenor und gehen in diesen Tenor rein und wettern gegen Einsätze der Bundeswehr und so weiter. Natürlich kann man anderer Meinung sein. Ich habe es mal mitgebracht, ich war nicht sicher, aber ich lese es euch mal. Idee Nummer 2 von diesem Jahr, 12. Januar. Da schreibt Dr. Uwe Netto, er leitet das Zentrum für Lutherische Theologie und öffentliches Leben an der Concordia-Universität in Irvine in Kalifornien. Er sagt, liebe Leserin, das ist im Vorwort zu dieser Idee-Ausgabe Nummer 2 diesen Jahres, 12.1. Liebe Leserin, lieber Leser, voriges Jahr behauptete die damalige EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann im Neujahrsgottesdienst in der Dresdner Frauenkirche, nichts ist gut in Afghanistan. Dieses Jahr sagte dort der sächsische Bischof Jochen Bohl, nichts ist besser geworden in Afghanistan. Er erklärte auch, unübersehbar sind die Anzeichen des Scheiterns. Sein mecklenburgischer Amtsbruder Andreas von Malzahn äußerte sich verhaltener. Wir erleben gerade, wie wenig es die Probleme löst, die Freiheit am Hindukusch militärisch verteidigen zu wollen. Pommerns Bischof Hans-Jürgen Abromeit befand, das Böse lässt sich nicht durch Böses bekämpfen, sondern nur durch das Gute, das an seine Stelle gestellt wird. Ist das nicht möglich, ist es besser, Positionen zu räumen, als in die Logik zu verfallen, die man bekämpfen will. Ach wirklich, fragt Simonetto, ach wirklich ist Militär per se böse, wenn es mit dem Bösen ringt? Dann hätten ja die Alliierten im Zweiten Weltkrieg die Nationalsozialisten nicht mit Waffengewalt niederzwingen dürfen. Wäre dies Gott gewollt gewesen? Sind Positionen auch dann zu räumen, wenn dadurch ein Vakuum für das Böse entsteht? Mit Verlaub. Hier werden Luthers klare Aussagen darüber ignoriert, ob und unter welchen Umständen auch Soldaten in den Himmel kommen. Es widerspricht der Lehre der meisten Konfessionen, dass die weltliche Obrigkeit berufen ist, die Freiheit wehrhaft zu verteidigen. Selbstverständlich ist, der NATO sei Dank etwas besser geworden in Afghanistan. Dort werden eben nicht mehr wie vor 10 Jahren Frauen nach dem Freitagsgebet ausgepeitscht oder gesteinigt. Sie werden nicht am Lesen und Schreiben gehindert, wie dies unter den Taliban geschah. Noch vereitelt die NATO einschließlich der Bundeswehr die Rückkehr von Radikal-Islamisten an die Macht in Afghanistan. Es ist ein Wahn zu glauben, dass diese Ideologien zu echten Kompromissen bereit wären. Was für Konzessionen? Dass nur an jedem zweiten Freitag gesteinigt wird? Dass Frauen künftig wenigstens das halbe Alphabet lernen dürfen? Dass der Terror das Gebiet zwischen Rhein und Oder ausspart? Es ist an der Zeit, nicht mehr zu träumen. Diese Leute sterben, streben nach Weltherrschaft, deren Herd am Hindukusch glüht. Die Kirche versündigt sich, wenn sie diese Gefahr bagatellisiert, indem sie ihre Bischöfe militärpolitische Aussagen machen, für die ihnen die Fachkenntnis fehlt. Statt auf unlutherische Weise auf der Kanzel weltlich und geistliches zu vermengen und triviale Gutmensch-Fantasien zu fördern, sollte die Kirche vordringlich ihrer eigenen Liebesbotschaft mehr Gehör verschaffen, ohne diese auszuhöhlen. Diese Botschaft ist das Bollwerk gegen die Hassfraktion einer monotheistischen Konkurrenzreligion, deren Drahtzieher und Killer und Folterer steinigen, peitschen, Selbstmordattentate begehen und an immer fürchterlichen Terrorwaffen basteln, auch an Atomsprengkörpern. Wir müssen doch die Augen nicht verschließen. Und manches Mal denkt man in unserer Gesellschaft, man ist irgendwie blind geworden. Und natürlich sind die Kräfte da, auch von links und grün, die sagen, Religionsunterricht soll aus unseren Schulen verschwinden. Gleichzeitig propagieren dieselben Politiker und sagen, aber Islamunterricht soll stattfinden. Also wenn wir das mal überlegen, wir müssen wachsam sein und wir müssen auch unseren Mund aufmachen. Ich meine nicht unbedingt, dass wir politisieren müssen, aber wir sind verantwortlich für das, was in unserem Land, in unserer Nation geschieht. Wir sind auch verantwortlich für das, was wir wählen. Und da spreche ich überhaupt nicht von klein und großes Übel. Wir sind verantwortlich vor Gott, Entscheidungen zu treffen, die zum Wohle unseres Landes sind, auch wenn die C-Parteien nicht unbedingt ein christliches Musterbeispiel in unserer Gesellschaft abliefern oder darstellen. Also, kehren wir zurück zum Text. Jesus, also den Jesaja steht, Feuer wird dich nicht versengen, Wasser wird dich nicht ertränken, die Flamme wird dich nicht verbrennen. Dann sagt Jesus in Lukas 12, Vers 4, ich sage euch aber, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach diesem nichts weiter zu tun vermögen. Und weißt du, Jesus sagt ganz klar und deutlich, sie können unseren Körper töten. Man kann uns umbringen aufgrund unseres Glaubens. Aber Jesus sagt, mehr können sie auch nicht tun. Mehr können sie nicht tun. Und ich denke, wir sind manchmal so verschreckt diesseits bezogen und leben auch so. Jesus sagt in Vers 7, Also Vers 5 sagt er noch, ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, und er meint damit Gott, der nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, sage ich euch, diesen soll man fürchten. Und Vers 7 sagt er dann nochmal auferbauend, aber selbst die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Fürchtet euch nicht. Ich weiß nicht, weißt du, wie viele Haare du auf dem Kopf hast? Frauen, wenn sie ein gewisses Alter überschreiten, dann wissen sie immer noch zu Beginn und sagen, heute hatte ich 3 graue Haare entdeckt. Aber die anderen haben sie nicht gezählt. Es wird dann diese 3, wie furchtbar, 3 graue Haare. 3 graue Haare. Aber dass man vielleicht ein paar hundert nicht graue hat, das übersieht man. Wir sind immer so schnell auch so negativ gepolt. Aber heute gibt's ja alles Mögliche. Du kannst ja in die Haare was reinschmieren, Jadefix braun oder wie auch immer. Und dann wird das schon irgendwie hinhauen und dann kommt die Farbe auch wieder in Einklang. Nein, es gibt ja Möglichkeiten. Okay, Jesus sagt aber, ich sage euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach diesem nichts weiter zu tun vermögen. Schauen wir doch mal unsere Glaubenshelden an. Sehen wir uns mal den Petrus an. Petrus, als er nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist mutig zu seinem Zeugnis steht und sagt, ich werde meinen Mund nicht halten, wir können nicht mehr schweigen von dem, was wir gesehen und gehört haben. Dann wird er eingesperrt und man sagt ihm, wenn er nicht widerruft und wenn er es nochmal wagt, über Jesus zu sprechen, dann wird man ihn töten. Aber Petrus sagt, wir können nicht schweigen. Und wir wissen, was passiert. Nachts kommt ein Engel und tuppt den Petrus an, sagt, aufstehen, Türen sind geöffnet, geh nach Haus. Aber wir wissen, wie sein Ende geschehen ist. Am Ende seines Lebens, dann wird er zum Tode verurteilt. Und er wird gekreuzigt. Als man das Kreuz für ihn bereitet, dann sagt Petrus, und sagte, nein, bitte das Kreuz umdrehen, so sagt es zumindest die Überlieferung. Er besteht darauf, über Kopf gekreuzigt zu werden. Denn er sagt, ich bin nicht würdig, gekreuzigt zu werden wie mein Herr. So sagt es die Überlieferung. Ob sie nun stimmt oder nicht. Aber eins ist sicher, er wurde gekreuzigt. Zum einen, einmal kommt ein Engel und befreit ihn. Ein andermal stirbt er. Oder schauen wir uns den Apostel Paulus an. Er wurde gejagt, gesteinigt, gepeinigt. Und er spricht ja davon auch, von dem Pfahl im Fleisch, den er hat. Und da hat ja die Christenheit eine blühende Fantasie entwickelt, was dieser Pfahl im Fleisch ist. Man muss sich ja nur den biblischen Text anschauen. Der biblische Text sagt selber, was der Pfahl im Fleisch ist. Er sagt, ein Bote Satans, der mich mit Fäusten schlage. Überall, wo ich hinkomme. Und dann müssen wir doch in der Bibel schauen, was ist ein Pfahl des Fleisches, wo kommt das noch vor? Und dann sind wir ganz schnell bei Mose und da sagt Gott zum Volk Israel, die Ungläubigen oder die Völker, die du im Land leben wirst, lässt, die ich dir gegeben habe, wenn du diese Völker nicht aus diesem Land vertreibst, dann werden sie dir zu Dornen in deinem Fleisch werden. Das heißt, sie werden nicht fehlen. Und das erlebte Paulus. Paulus erlebte, überall wo er hinkam, bekam er Schläge, bekam er Prügel. Das ist der Dorn im Fleisch. Er hatte keine Leseschwäche, er hatte auch kein Gipsbein, gab es wahrscheinlich in der Form nicht. Nein, er war ganz einfach geschlagen. Einmal schlägt man ihn zu Tode und man schleppt ihn vor die Stadt. Die Jünger umringen ihn an diesem Ort und sie beten und Paulus steht auf und geht wieder davon. Aber sein Ende war anders. Als er zum Tode verurteilt wird, dann wird also das Todesurteil bei Paulus war, enthauptet zu werden. Und am Ende seines Lebens, als er den Gerichtssaal verließ, dann die Anordnung war, 3 Meilensteine aus der Stadt rauszugehen. Das ist ungefähr eine Stunde Fußweg. 3 Meilensteine aus der Stadt rauszugehen und dort ihn hinzurichten. Die Überlieferung sagt, dass er auf dem Weg in dieser einen Stunde mit den begleitenden Soldaten, als er zu seiner Gerichtsstätte, zu seinem Enthauptungsstelle geht, dort wurde er dann an eine Marmorsäule angebunden und dann hat man ihn enthauptet, weil er den Namen Jesus verkündigte, weil er nicht von seinem Herrn abließ. So, und so ist es vielen Christen ergangen. Aber die Überlieferung sagt, inwieweit sie stimmt, können wir sicherlich nicht nachvollziehen, aber die Überlieferung sagt, in diesem 3-Meilen-Stein, diesen Weg in der einen Stunde, ist Paulus, da fingen die Soldaten, die ihn begleiteten und die ihn zum Todesurteil führten, zur Vollstreckung führten. Die Soldaten sagten, was ist denn mit diesem König, von dem du sprichst? Was ist so Besonderes, dass du noch so fröhlich in den Tod gehst? Es heißt von Petrus und Paulus, dass sie singend in den Tod gingen. Und die Soldaten fragen in dieser Stunde auf dem Weg, warum, was ist mit diesem Jesus? Warum gibst du dein Leben hin? Warum widerrufst du nicht? Warum leugnest du nicht? Und stehst weiter zu diesem König Jesus. Und dann erklärt Paulus ihnen, was dieser Jesus ihm bedeutet. Dann erklärt er, was er für ein wunderbarer König und Herr ist. Die Überlieferung sagt, auf dem Weg zu seinem Todesplatz, drei Soldaten haben ihr Leben Jesus Christus übergeben, um in dieselbe Situation hineinzukommen. Verstehen? Wir sind Dinge, da passieren Dinge und wir schrecken zurück. Wir sind sehr leidensscheu geworden. Wir wollen natürlich auch nicht leiden. Wer will sich schon gern quälen lassen? Ich nicht, du auch nicht. Aber die Frage ist, wenn die Drucksituation in unser Leben kommt, wenn wir verfolgt werden, was machen wir dann? Wie verhalten wir uns? Geraten wir in Panik? Ja, wir geraten vielleicht auch am Anfang in Panik. Aber ich glaube, dass wir in guten Zeiten, wenn wir noch einigermaßen druckfrei leben, dass wir hergehen sollen und sagen, ich werde mein Leben und mein Glauben in Jesus vertiefen, verstärken, verfestigen. Nichts soll mich so, wie es geschrieben steht, und nichts wird mich, wie es geschrieben steht, aus der Hand meines Jesus herausholen. Niemand wird sie aus der Hand meines Vaters reißen. Jesus sagt, es wird nicht geschehen. Und dann flechte ich wieder den Vers ein. Deshalb Jesus sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können, aber nach diesem nichts zu tun vermögen. Sie haben keine Macht über eure Seelen. Sie haben keine Macht über euren wiedergeborenen Geist. Ja, sie können euren Körper töten, aber sie können euch euren Glauben nicht nehmen. Sie können euch eure Seele nicht nehmen. Sie können euch euren Geist nicht nehmen, denn das gehört Gott. Aber euer Körper, das kann passieren, dass man ihn töten wird. Aber dann sind wir ja auch da, wo wir hin wollten. Natürlich haben wir uns die Übersiedlung in sein Reich sicherlich etwas anders vorgestellt. Und viele Gläubige auch. Eine Frau, eine Schwester aus einem Gefängnis in Asien, sie schrieb, wie glücklich sie ist. Sie wird viel gefoltert, sie wird viel gequält. Aber sie sagt, ich bin so ein wunderbares Zeugnis für meine Werte und für die Mitgefangenen. Ich bin für die anderen Gefangenen ein Trost an dieser Stelle. Und sie, es wird von ihr, sie singt dort und sie betet. Und Wärter oder andere Leute, sie bekehren sich zu Jesus Christus. Sie sagt, betet einfach für mich, betet nicht, dass ich rauskomme. Betet nicht, dass ich nicht leide, betet nur um eins. Betet, dass ich standhaft bleibe in meinem Glauben. Das ist, was ich mir wünsche. Betet, dass ich nicht absage. Betet, dass ich zu Jesus stehe. Und ich glaube, das ist der Punkt, diese Entscheidung. Ich will zu meinem Jesus stehen, ganz egal, was in meinem Leben passiert. Und ich weiß, in guten Tagen, so wie jetzt und wenn ich hier spreche, es ist leicht zu sagen. Es ist super leicht zu sagen. Es ist so sehr leicht zu sagen. Aber die Stunde, wenn wir in so Situationen kommen, wird bei mir und bei dir zeigen, was ist dran oder wie stehen wir. Und dann wollen wir aber auch nicht mit Finger zeigen oder andere verurteilen, sondern einander ermutigen und einander stärken und sagen, der, der jedes Haar auf meinem Haupt kennt, der ist größer als alles und er wacht über meinem Leben und ihm vertraue ich. Bei ihm bin ich sicher und bei ihm bin ich geborgen. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir durchs Wasser gehen. Mose und das Volk Israel gingen durchs Wasser. Riesen, meterhohe Wände von Wasser. Und ein 4 Millionen Volk, manche meinen, es waren 6 Millionen, die dort aus Ägypten ausgezogen sind. Ich bleibe bei 4 Millionen, bei meinen gewohnten 4 Millionen, um nicht irgendwie zu übertreiben. Aber diese 4 Millionen, die aus Ägypten auszogen, natürlich waren es viele Menschen. Das waren nicht so, wie wir das in den Bibelfilmen kennen, mal so 120 Leute, die da so durch die Pampa tippeln und ihre Pferde am Halfter führen. Nein, nein. Sondern es heißt ja ganz klar bei dieser Ausführung aus Ägypten, alleine 600.000 Männer, ohne Frauen, ohne Kinder, 600.000 Männer. Und dann kommen die Frauen dazu, dann kommen die Kinder dazu und dann kommt das ganze Vieh dazu. Wir sehen also, was überhaupt auch Gott dort geleistet hat, um so ein Riesenvolk mit allem drum und dran zu versorgen und sich drum zu kümmern, mit Brot und mit Fleisch und mit all diesen Dingen. Da kommt wirklich heute kein Unternehmen dem gleich und dem würde dem auch nie nachkommen. Sie gehen durch das Meer, sie gehen durch diese Fluten, trockener Boden. Und manch einer wird vielleicht Angst haben, was, wenn ich jetzt durchgehe? Man muss dem Glauben gehen. Was ist, wenn ich mittendrin bin und die Fluten schließen sich und wir ertrinken alle? Was passiert dann? Aber sie gingen durch. Und die Ägypter sagten, was die können, können wir auch. Nichts wie hinterher. Und sie gingen hinterher und die Wassermassen schließen sich und ganz Ägypten geht unter, dieses Heer Ägypten geht unter und die Krieger, die Verfolger, die Feinde ertrinken. Wir sehen, wie Israel nach den 40 Jahren durch den Jordan geht. Der Jordan teilt sich, sie gehen trockenen Fußes durch dieses Wasser. Ich denke zum Beispiel, habt ihr mir die Dings nicht dran, okay? Ich denke an Charles Wesley, er ist der Bruder von John Wesley. Charles Wesley ist einer der Mitbegründer der Methodistenkirche. Er ist am 18. Dezember 1707 in England geboren und gestorben, heimgegangen ist er 1788 in London. Als Charles Wesley einmal unterwegs war, auch in einem Dorf, um das Evangelium zu verkündigen, dann wurde er von den Dorfbewohnern attackiert. Und man hat gesagt, die Nachricht, die Botschaft wollen wir nicht. Und dann sind sie mit Mistgabeln und allem Möglichen auf ihn losgegangen. Und für ihn gab es nur eine Wahl, ab in den Fluss, der an diesem Ort war, fliehe in diesen Fluss. Und er ist dort und dann stand ihm das Wasser bis zum Hals. Und es heißt, dass dieses Lied, das ja wahrscheinlich die meisten Evangelikalen kennen und vielleicht sogar bis in Kirchengesangsbücher, in dieser Situation, in der er war, verfolgt und im Fluss und keinen Ausweg erst einmal haben, da entstand dieses Lied, Jesus, Heiland meiner Seele. Ich lese euch mal den Text. Charles Wesley schrieb aufgrund dieser Situation, so heißt es, ersten Vers, Jesus, Heiland meiner Seele, lass an deine Brust mich fliehen, da die Wasser näher rauschen und die Wetter höher ziehen. Birg mich in den Lebensstürmen, bis vollendet ist der Lauf. Führe mich zum sicheren Hafen, nimm dann meine Seele auf. Andere Zuflucht habe ich keine, zagend hoffe ich nur auf dich. Lass, oh lass mich nicht alleine, hebe Herr und stärke mich. Vers 4, nur zu dir steht mein Vertrauen, dass kein Übel mich erschreckt. Mit dem Schatten deiner Flügel sei mein wehrlos Haupt bedeckt. Vers 5, Gnade um Gnade, volle Sühnung sind in dir, o Jesus mein. Lass die Heilung nicht mich durchströmen, nimm gereinigt mich hinein. Du bist ja des Lebens Quelle, die den Durst auf ewig stillt. Sei der Born in meinem Herzen, der zum ewigen Leben quillt. Der letzte Vers 7, o wie gut ist dir Vertrauen. Jesus, dir ergebe ich mich. Selig droben dich zu schauen, dein zu bleiben ewiglich. Ein Lied, das in einer Situation der Bedrängnis entstanden ist. Oder denken wir da an das vielberühmte Lied, dieses, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Dieses Lied, ich habe es schon mal erzählt, aber ich möchte es an diesem Gottesdienst einfach nochmal hervorheben. Da ist ein Pastor und seine Familie, sie ist auf dem Schiff nach Übersee, um zu ihrem Papa, zu ihrem Mann zu kommen. Und dieses Schiff geht mitten auf dem Meer unter. Die Familie stirbt, die Frau und die Kinder, sie sterben. Dieser Pastor, er steigt mit einem anderen Schiff in ein anderes Schiff und er fährt diese Strecke zurück und er bittet den Kapitän, wenn Sie an diese Stelle kommen, an der das Schiff untergegangen ist, an diesen Ort kommen, an dem meine Familie ertrunken ist, wenn es Nacht ist oder wie auch immer, bitte sagen Sie mir Bescheid, denn dann möchte ich an diesem Platz, dann möchte ich ins Wasser schauen. Und dann wurde er geweckt oder er wurde informiert und er stellte sich an dieses Wasser. Und während er dort in das Wasser schaut, wo seine Familie umgekommen ist, dann stand dieses Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Das ist ein Lied, das so bekannt ist und das wir singen, aber es ist aus einer Not heraus entstanden, aus einer Situation, die nicht einfach war. Da war Schmerz mit, da war Verlust mit. Und ich glaube, dass wir so ein gesundes Verhältnis für unseren Glauben brauchen, dass unser Glaube nicht steht oder fällt, wenn die Dinge gut laufen, sondern dass wir in unserem Glauben stehen und festbleiben, wenn die Dinge gar nicht gut laufen, wenn alles aus dem Ruder zu raten scheint, dass wir dann sagen, nein, ich will dabei bleiben, niemals werde ich von meinem Jesus lassen. Charles Wesley, er wurde gerettet, aber ich denke an diesen jungen russischen Soldaten unter dem Kommunismus. Er wurde zum Militär einberufen. Ich habe so ein kleines Heftchen, da ist seine Geschichte drin geschrieben. Und man will ihn zwingen, in seiner Kompanie seinem Jesus abzusagen. Und er tut es nicht. Er wird von seinen Vorgesetzten gefoltert, er wird gequält, er wird misshandelt. Immer wieder wird er zu Verhören gebracht. Er wird draußen ins Kalte gestellt. Man will ihn weich kriegen. Die Soldaten, die draußen stehen und bibbern, zittern, in der Kälte stehen und es kaum aushalten können. Er steht da. In dem Fall glaube ich, er war dünn bekleidet oder sogar nackt, aber auf jeden Fall. Man hat ihm gesagt, wir werden ihn durch Kälte zwingen. Und er steht die ganze Nacht dort. Und das Einzige, was passiert am Morgen, ist er gut gewärmt, kommt er zurück in die Baracke. Die Wärter halb erfroren und ihm geht es gut. Und doch wurde er dann am Schluss, weil er wieder zu Verhören kam und seinem Jesus nicht absagen wollte, wurde er von seinen eigenen Vorgesetzten dort in Russland in einem Fluss ertränkt. Verstehen? Wir alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Jesus hat gesagt, fürchtet euch doch nicht vor denen, die den Leib töten können. Fürchtet doch vielmehr den, der Leib und Seele in der Hölle verderben kann. Da, aber wir brauchen uns ja vor Gott nicht fürchten. Wir sind ja seine Kinder. Er sagte das ja allgemein in einer Botschaft. Aber er sagt, habt doch keine Angst vor denen, die den Leib töten können. Mehr als dieses können sie euch nicht antun. Man kann dir deinen Glauben nicht nehmen. Man kann dir und mir nicht unsere Seele nehmen. Man kann uns nicht unseren Geist nehmen. Denn unsere Seele und unser Geist, auch unser Körper, selbst wenn er misshandelt wird, er gehört immer noch Gott. Und er wird auferstehen am Tag, wenn die Posaune ihren Ton erschallen lässt. So, wir müssen unseren Glauben stärken. Wir müssen unseren Glauben festigen in Gott. Und wir schauen nicht auf die Umstände. Und ich denke, die ganze westliche Christenheit, sie hat sehr stark eine Party-Laune Christenheit. Wir wollen feiern, wir wollen immer lachen, es soll irgendwie immer alles glatt gehen. Aber Leute, das Leben geht nicht immer glatt. Das Leben ist nicht immer einfach. Und wir müssen Position beziehen für unseren Glauben. Und wir müssen unseren Glauben aufbauen und stärken. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, aus dem Wort Gottes. Und wir müssen uns auch diese Bibelstellen anschauen. Was passiert, wenn ich verfolgt werde? Was passiert, wenn ich unter Druck gerate? Wir müssen uns das anschauen, um unseren Glauben zu festigen. Und zwar in der Art auch, dass wir die vor uns gewesen sind, anschauen und sagen, wie haben Sie sich in dieser Situation verhalten? Wie gingen Sie mit diesem Druck um? Und wir können von Ihnen lernen und wir sollten von ihnen lernen. Denken wir, da sind Daniels Freunde. Daniels Freunde, sie werden, weil sie den Götzen nicht anbeten wollen in diesem Land, sie werden in den Feuerofen geworfen. Und ihr wisst, dieser Ofen wurde 7-mal heißer gemacht, so berichtet uns das Wort Gottes. Und es heißt auch, als man diesen Daniel, als man diese Freunde, Sadrach, Mesach und Abednego, als man sie in den Feuerofen warf, die sie in den Ofen warfen, die Leute starben vor dem Ofen, weil die Hitze so groß war. Aber diese drei Männer, sie stehen im Ofen, die Fesseln sind gelöst und es passiert ihnen gar nichts. Die Reaktion oder was danach geschah, dass dieser König total überwältigt ist und sagt, holt sie raus. Und er ordnet an, von jetzt wird unser Götze nicht mehr angebetet. Jetzt wird der Gott von Sadrach, Mesach und Abednego angebetet. Er allein ist Gott. Aber dann halten wir dagegen. Hier wurden sie im Feuer gerettet. Aber dann halten wir dagegen die vielen Zigtausenden und Hunderttausenden von Märtyrern, die verbrannt wurden. Denken wir an die vielen Brüder und Schwestern der vergangenen Jahrhunderte und Jahrtausende, die wegen ihres Glaubens auf katholischen Scheiterhaufen geendet sind, die brutal hingeschlachtet worden sind, gefoltert worden sind. Und sie haben ihren Glauben nicht widerrufen. Sie haben widerstanden. Da sehen wir, und wir müssen in diesem Spannungsfeld leben. Wir müssen in dieser Situation leben. Da sind die einen, so ein super heißer Ofen macht ihnen nichts aus. Aber da sind andere, sie sterben auf Scheiterhaufen, weil sie sagen, ich werde niemals von meinem Jesus lassen. Ich werde niemals meinen Jesus aufgeben. Und niemand spricht davon, dass das leicht ist. Niemand spricht davon, dass das ein Glücksgefühl ist. Jeder weiß, da sind Schmerzen verbunden und doch glaube ich, dass Gott auf übernatürliche Art und Weise auch da eingreift und handelt. Und wir kennen auch da wieder Berichte von Menschen, die gefoltert werden sollten. Als die Folter begann, starben sie einfach. Gott nahm ihren Geist zu sich. Wie auch immer es geschieht, wir wollen uns unter Gottes Hände begeben und in seine Hände begeben. Und wir wollen nicht die Flucht ergreifen vor den Umständen und die Situationen, die an uns herankommen. Also, es sind viele Menschen verbrannt worden. Oder schauen wir den Jan Hus oder auch Johannes Hus genannt. Als man Jan Hus, er war ja ein Reformator der Zeit vor Luther. Und Johannes Hus, er hat vor allem in Böhmen und Mähren gepredigt. Nein, wollte ich nicht. In Böhmen und Mähren gepredigt. Und dieser Jan Hus, er musste sich schließlich in Konstanz vor der katholischen Geistlichkeit verantworten. Und man hat Jan Hus dann schließlich zum Tode verurteilt. Er wurde in Konstanz mitsamt seinen Büchern auf einem katholischen Scheiterhaufen verbrannt. Ganz einfach, weil er sagte, ich werde von meinem Jesus nicht lassen, ich werde von meinem Glauben nicht lassen. Er schrieb an seine Freunde in seinem Abschiedsbrief, das aber erfüllt mich mit Freude, dass sie meine Bücher doch haben lesen müssen, worin ihre Bosheit geoffenbart wird. Ich weiß auch, dass sie meine Schriften fleißiger gelesen haben als die Heilige Schrift, weil sie in ihnen Irrlehren zu finden wünschten. Also, wir sehen noch da, am Nachmittag des 6. Juli 1415 wird er auf dem Brühl zwischen Stadtmauer und Graben zusammen mit seinen Schriften verbrannt. Zum Gedenken an den Reformator wurde 1915 das große Hus-Denkmal auf dem Altstadtring in Prag an seinem 500. Todestag eingeweiht. Mit der Bildung der Tschechoslowakei erklärte diese 1925 den 6. Juli zum Staatsfeiertag, also dem Todestag von Hus, worauf der Heilige Stuhl, also der Vatikan, für 3 Jahre seine diplomatischen Beziehungen mit diesem Ketzerstaat Tschechoslowakei einstellte. Dieses Hus-Denkmal steht da zu Ehren dieses Reformators dort in der Tschechoslowakei. Und am 9. Dezember 2007 trägt der Regionalexpress-Schnellzug RE451 und 452 Nürnberg-Prag den Namen Jan Hus. Also wir sehen, das, was man verfolgt und getötet hat und verbannt hat, und doch, es ist ein fahrendes Zeugnis auf dieser Strecke von einem Mann, der seinen Glauben nicht preisgab, der seinen Glauben nicht aufgab. Und es sollte uns ermutigen, in unserem Glauben zu stehen und nicht zu weichen, nicht zurückzuweichen, nicht aufzugeben. Ich möchte noch einen Abschnitt aus Hebräer 11 mit uns lesen. Wenn wir Hebräer 11 anschauen, dann ist das dieses berühmte Kapitel der Glaubenshelden. Dort wird von den Glaubenshelden gesprochen, es wird von der Teilung des Roten Meeres gesprochen, von Abraham und Isaak und alle, wie sie Gott vertrauten. Es wird diese ganze Geschichte des Volkes Israel wird erzählt mit der Prostituierten Rahab, die den Kundschaftern vertraut und Israel freundlich aufnahm und in die Segenslinie des Volkes Gottes hineinkam. In Hebräer 11, Abvers 32 heißt es, es wären noch viele andere zu nennen. Nur würde die Zeit wohl nicht ausreichen, wollte ich sie alle aufzählen. Ich lese aus der Hoffnung für alle. Da ist Gideon und Barak. Da ist Simson und Jephtha, da ist David, Samuel und die Propheten. Weil sie glaubten und Gott vertrauten, konnte er Großes durch sie tun. Sie bezwangen Königreiche, sorgten für Recht und Gerechtigkeit und erlebten, wie sich Gottes Verheißungen erfüllten. Vor dem Rachen der Löwen wurden sie bewahrt und die Glut des Feuers konnte ihnen nichts anhaben. Sie entgingen dem Schwert des Henkers, sie waren todkrank und wurden doch wieder gesund. Weil sie sich auf Gott verließen, vollbrachten sie wahre Heldentaten und schlugen die Feinde in die Flucht. Und Frauen erlebten, wie ihre verstorbenen Angehörigen von Gott auferweckt wurden. Das sind Glaubenshelden. Aber jetzt gefällt es Gott, eine andere fortzufahren mit einer anderen Kategorie von Glaubenshelden. Es heißt dort weiter in Vers 36, andere, die auch Gott vertrauten, wurden gequält und zu Tode gefoltert. Sie verzichteten lieber auf ihre Freiheit, als ihren Glauben zu verraten. Die Hoffnung auf ihre Auferstehung gab ihnen Kraft. Wieder andere wurden verhöhnt und gefoltert, weil sie an Gott festhielten. Man legte sie in Ketten und warf sie in Gefängnisse. Sie wurden gesteinigt, als Ketzer verbrannt, auf qualvolle Weise getötet oder mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos, nur mit einem Schafpelz oder Ziegenfell bekleidet, zogen sie umher. Hungrig, verfolgt und misshandelt. Gott nennt diese Leute Helden. Es sind Glaubenshelden, genau wie Simson, Barak und all diese anderen. Es sind Helden des Glaubens. Sie irrten umher in Wüsten und Gebirgen und mussten sich in einsamen Tälern und Höhlen verstecken. Menschen zu schade für diese Welt. Sie alle, so steht es geschrieben, Gott sagt zu schade für diese Welt. Sie alle haben durch den Glauben die Anerkennung Gottes gefunden. Und doch warteten sie vergeblich darauf, dass sich die Verheißung Gottes noch zu ihren Lebzeiten erfüllte, nämlich, dass sie von den Toten auferstehen würden. Das kam ja erst mit unserem wunderbaren Herrn Jesus Christus. Denn Gott hatte einen besseren Plan. Sie sollten mit uns zusammen ans Ziel kommen in sein Reich. Wie Zuschauer im Stadion, Kapitel 12, Vers 1, die Wettkämpfer anfeuern, so sind diese Zeugen des Glaubens Vorbilder für unseren Kampf. Darum wollen wir alles ablegen, was uns in diesem Kampf behindert, vor allem die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit zäher Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Daher wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns gezeigt, wie man diesen Lauf gewinnt und als Sieger ans Ziel gelangt. Jesus hat uns gezeigt, wie wir ans Ziel kommen und wie wir auch gewinnen können. Und das ist es, was Gott sagt. Da sind die großen Helden. Da sind die Teilungen des Meeres. Da sind große Helden, die Nationen bezwungen haben. Aber da sind solche, die gefoltert, verbrannt wurden, gequält wurden. Und Gott sagt, sie sind meine Helden. Weißt du, du und ich, wir denken immer, ein Held ist jemand, der was Großes bewegt hat. Du hast gepredigt und halb Deutschland hat sich bekehrt. Weißt du, und der andere, der auf seiner Arbeitsstelle jeden Tag gemobbt wird wegen seines Glaubens, ist genauso ein großer Held in den Augen Gottes wie der, der eine halbe Nation zu Gott geführt hat. Wir müssen mal ganz einfach so auf biblische Realität und Boden hinkommen und uns das anschauen, wie Gott die Dinge sieht und wie Gott uns auch sieht. Ich finde dieses Hebräer Kapitel 11 Kapitel, ich finde das einfach faszinierend, ich finde das stark und es ist total ermutigend. Gott sagt, sie sind so, als würden sie uns anfeuern, du gib doch nicht auf. Und dann denke ich manches Mal, wie schnell ist unser Glaube erschüttert. Der Ehemann geht mich vielleicht komisch an oder die Ehefrau. Und dann bricht unser Glaubenswelt zusammen. Dann bricht alles zusammen. Ich frage mich, wie wollen wir dann Situationen im Leben bestehen, wenn es härter wird, wenn der Wind uns nun mal wirklich um die Ohren pfeift. Was wird dann geschehen? Was ist, wenn mein Bruder mir nicht die Hand gibt? Der ist schon wieder an mir vorbeigegangen. Hallo? Na und? Du hast doch wenigstens einen Windhauch gespürt und sei Gott dankbar und freu dich. Und nächstes Mal wirst du ihn vielleicht übersehen und dann wirst du ja auch sagen, Mensch, das war doch ein Versehen. Manchmal, wir sind so kleinlich in unseren Verhaltensmaßnahmen, in unserem Weg, den wir gehen. Wir haben aus der Bibel gelesen, wie es unseren Brüdern und Schwestern in dieser Welt gibt. Ich möchte, dass wir einfach uns auch noch ein bisschen befassen damit, wie geht es unseren Brüdern und Schwestern heute? Wie geht es unseren Brüdern und Schwestern jetzt in dieser Welt? Kannst du mal den rechten Lichtschalter ausmachen? Wie geht es Ihnen? Und ich möchte einfach, dass wir uns das auch mal anschauen. Denn wir haben das oft so weit weg. Da wurde mal verfolgt, da war mal Schwierigkeiten. Es ist alles so weit weg. Aber in dieser Welt werden Menschen verfolgt. Ich weiß nicht, inwieweit euch allen Open Doors bekannt ist. Uns in der Gemeinde ist es auf jeden Fall bekannt. Sie haben ja auch so eine Verfolgungsindexkarte erstellt. Und wir sehen, der Schwerpunkt der Verfolgung ist alles in islamischen Ländern. Wenn wir schauen, ich habe gerade heute noch mal gelesen, in dem indischen Bundesstaat Orissa sind in den Jahren 2007 bis 2009 50.000 Christen vertrieben und ermordet worden. 50.000 innerhalb zwei Jahren. Wir sehen, wie viel Leid und wie viel Schmerz geschieht. Wir waren ja teilweise selber betroffen, weil wir Leute dort hatten, die dort waren und die wir gut kannten und die uns damals während des Gottesdienstes, als diese Verfolgungswelle einsetzte, auch hier anriefen und dann aber doch noch fliehen konnten und nicht von den Verfolgern erwischt wurden. Aber es ist viel Leid, das geschieht. Wir sehen, gerade in dieser islamischen Welt, der Mittlere Osten ist da werden Christen verfolgt, das ist wie einem Hexenkessel. Wir müssen sehen, manches Mal ist es auch so, oder in der islamischen Welt, da spielt es für die Islamisten heute keine Rolle mehr, ob es Evangelikale sind. Sie gehen ganz einfach her, jemand ist Christ, ob er nun chaldäischer oder koptischer Christ ist, wie auch immer. Und wir wissen, da ist auch ein Großteil auch Namen Christentum. Aber für sie ist alles, was Christ ist, das wird ganz einfach, muss entfernt werden. Das muss aus diese Länder müssen gesäubert werden. Wir denken zurück, es ist noch gar nicht so lange her. Ich weiß nicht, ob es ein Jahr her ist. Dann kamen die Mitteilungen über die Newsletter, über die Gebetsinfos. Da sind im Irak Menschen morgens zur Arbeit gegangen. Und es ist dort in den islamischen Ländern so, in deinem Pass steht drin, ob du Moslem bist oder ob du Christ bist. Und dann sind einfach Radikale in den Morgenstunden unterwegs gewesen, wenn Leute zur Arbeit waren. Ausweis zeigen. Sie haben den Ausweis gezeigt und in dem Pass stand Christ. Sie wurden sofort auf der Straße erschossen. Geschäftsleute, die ihre Geschäfte aufmachten und die Radikalen kamen, Ausweis bitte. Sie haben Christ stand drin, sofort erschossen. Leute, die gar nicht dazu kamen, ihre Geschäfte zu öffnen, weil sie vor ihrer Tür oder auf der Straße einfach ermordet wurden. Wir sehen die Anschläge gegen die koptischen Christen, die zu Weihnachten geschehen sind. Und wie viel Leid das verursacht und wie viel Schmerz. Gott sei Dank ist ja auch unser Herr Kauder dann einfach nach Ägypten rübergereist, um einfach mal Solidarität zu zeigen. Und im Bundestag hat sich ja auch eine Gruppe gebildet, die sich ganz besonders, ein Ausschuss, der sich besonders mit den verfolgten Christen befasst. Überall auf der Welt werden Menschen grausam verfolgt. Ich will euch eine Geschichte lesen. Ich hoffe, ich habe sie mit. Ja. Verbreitet ist die Taktik, also im Nahen Mittleren Osten, Christenverfolgung im Mittleren Osten, verbreitet ist die Taktik, christliche Mädchen zu entführen und von der Familie ein Lösegeld zu fordern. Auch hier berichten Quellen von einer Europäerin schwer vorstellbaren Grausamkeit gegenüber Frauen und Mädchen. Schwester Hatune übermittelt den Fall einer Siebenjährigen, die über Jahre immer wieder vergewaltigt worden war. Später habe man das Mädchen im Genitalbereich aufgeschlitzt. Das Kind sei schwer traumatisiert und reagiere nur noch nach Jahren völlig phlegmatisch. Die Bilder des Mädchens, das mit ausdruckslosem Gesicht auf ihrem Schoß saß, dumpfe Laute von sich gab und nicht in der Lage war, sich richtig zu artikulieren, würden ihr nicht mehr aus dem Kopf gehen, sagt die junge Ordensfrau, die in Deutschland Theologie studiert hat. Sie sei von diesen Berichten selbst traumatisiert. Die Schwester berichtet von einem chaldäischen Priester, dessen Frau vor seinen Augen vergewaltigt wurde. Der Vater von zwei Kindern wurde anschließend von Kidnappern verschleppt und sexuell missbraucht. 70.000 Euro mussten Verwandte aufbringen, um ihn zu befreien. Mittlerweile konnte die Familie in die Vereinigten Staaten flüchten. Das sind Dinge, die heute geschehen. Und wo auch kein Aufschrei in dieser Welt geschieht gegen all diese Dinge. Ich bin wieder draußen. Und ich denke, es ist wichtig für uns, dass wir dazu nicht schweigen. Deshalb haben wir bei uns in unseren Gemeinden es so, dass wir wenigstens einen Dienstag im Monat speziell der Fürbitte widmen, auch gerade den Verfolgten gegenüber. Wo wir einfach an die hier auch per Beamer einfach auch Bilder und Situationen an die Wand trimmen oder Hilferufe oder Briefe, die geschrieben werden. Ich will euch ein paar Bilder zeigen. Das ist jetzt in Afrika. Christen, die verfolgt werden. Sie werden zum großen Teil, und da machen sie keinen Unterschied, ob es Namenschristen oder was auch immer, was Christliches wird eingefangen, auf die Dorfplätze gebracht und sie werden getötet. Sie werden ganz einfach dann mit Maschinengewehren niedergeschossen. Hier, wir sehen hier im asiatischen Bereich Menschen, denen man ihr Gottesdiensthaus zerstört hat und sie sitzen in ihren Ruinen und sie lassen nicht von ihrem Jesus. Ganze Dörfer werden in Indien und im asiatischen Bereich niedergebrannt. Ja, eine andere Kirche im Mittleren Osten, die von islamischen Leuten total zerstört wurde. Links ein Bruder, diese Schwester ist aus dem Iran. Sie wurde verhaftet und sie hat ihren Glauben an Jesus nicht preisgegeben. Sie wurde arg gefoltert. Von ihrer Familie, ihrem Mann und ihren Kindern weggenommen. Das ist ein Bruder, Li heißt er, ist aus China. Und sie haben ihn gequält und gefoltert, aber er hat seinen Glauben nicht preisgegeben. Ich habe Berichte aus China, was die chinesischen Behörden gerne machen, ist, dass sie Frauen aus Gemeinden verhaften und diese Frauen dann foltern. Und meistens kriegen sie Elektroschocks, auch gerade im Genitalbereich. Und sie werden so lange gefoltert, bis sie unterschreiben, dass sie und ihre Töchter von ihren Leitern und Ältesten der Gemeinde missbraucht, sexuell missbraucht wurden und vergewaltigt wurden. Und unter Schmerzen unterschreiben sie das und so kommen die Leiter in die Gefängnisse. Es sind viel Elend und Leid, das geschieht. Und dann denke ich mir immer wieder so, wir sind in einem Land, in dem es uns so gut geht und es ist Zeit für uns, dass wir aufstehen und Position beziehen, auch für unseren Glauben und nicht in diesem ganzen gottlosen Geplänkel auch unserer Kirchen einfach mitlaufen. Also da wird mir wirklich ganz anders. Menschen, die sagen, ich werde lieber sterben, aber ich werde nicht von meinem Jesus lassen. Ein anderer Bruder, den er schwer misshandelt hat und der dann von seinen Brüdern geholt wird und in Sicherheit gebracht wird. Das ist wieder im Irak, glaube ich, sind auch, die sind, da sind die getöteten Brüder und Schwestern. Und wir sehen, Es ist teilweise Angst, es ist Schmerz und es ist Leid, es ist Verzweiflung. Und einfach nur, weil sie Jesus lieb haben. Wir Menschen, die getötet wurden, man hat sie einfach, weil sie zu Jesus gehören und man hat sie mit Tüchern abgedeckt. In Afrika, gang und gäbe, diese jungen Leute, sie haben gesagt, sie werden ihren Glauben nicht preisgeben. Dann hat man sie einfach erschossen. Das ist in Afghanistan. Diese drei Brüder, sie haben gesagt, wir werden niemals unseren Jesus verleugnen. Wir werden ihn nicht aufgeben. Dann hat man sie aufgehangen. Sie hätten einfach sagen können, ich widerrufe. Aber sie haben es nicht getan. Man hat sie ganz einfach getötet. Leute, Volkmund, dies ist im Mittleren Osten. Die Frau ist auf dem Bett gefesselt, sehr misshandelt worden. Und sie hat ihren Jesus nicht aufgegeben. Dann hat man ihr schließlich das Kreuz in den Mund gerammt. Wir sehen viel Leid, das geschieht heute in unserer Welt, in unserer so zivilisierten Welt. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass wir aufstehen und dass wir aufwachen und dass wir auch Position beziehen für die Verfolgten. Open Doors bietet immer wieder an, dass man auch Briefe und Karten schreiben kann an die Gefangenen. Wenn ihr auf die Open Doors Homepage geht, da findet ihr Hinweise auch, wie das geht und in welcher Art man auch schreibt. Auf jeden Fall ist das immer für die Gefangenen in diesen Ländern sehr, sehr hilfreich, weil sie bekommen dann Post aus der ganzen Welt und das verschafft ihnen oft Hafterleichterungen, weil die Gefangenen sagen, ihr seid so bekannt, die ganze Welt spricht, nie habe ich so viel Post bekommen, ihr bekommt so viel Post. Man lässt im Druck und in den Repressalien lässt man nach. Und ich denke, wir müssen rauskommen aus all unserer Bequemlichkeit. Menschen, die grausam gefoltert wurden, aber die sagten, ich werde niemals von meinem Jesus lassen, niemals. Und die Christen in diesen Ländern, sie fragen auch immer wieder, ganz besonders auch im Mittleren Osten, sie rufen, warum schweigt ihr? Warum schweigt ihr? Warum bezieht ihr nicht Position? Warum lasst ihr einfach die Regierenden schalten und walten, wie sie wollen? Warum geht ihr nicht her? Warum, denke ich mal, nicht nach Bonn gehen, nach Berlin gehen und sagen, hört zu, ihr müsst was unternehmen. Viele haben protestiert, es werden jetzt Dinge unternommen. Ich habe diese Bilder gezeigt zum einen, damit wir wissen, was in dieser Welt geschieht. Zum anderen aber auch, dass wir uns auch warm anziehen müssen. Wir haben nicht die Garantie, dass es in Zukunft immer so glatt ablaufen wird. Das Blatt kann sich auch in unserem Land manchmal ganz schnell wenden. Und wir wissen, es sind viele Repressalien gegen Christen, wenn christliche Kongresse stattfinden sollen. Ich denke, vorletztes Jahr in Marburg, der Volker Beck von den Grünen, wie er aufgestanden ist, und wollte, dass die Stadt Marburg die Halle kündigt und so weiter. Immer wieder sind Christen ganz besonders seinen Repressalien ausgesetzt. Das Internet ist voll von Informationen. Die Zeitungen schrieben immer wieder. Und er sollte eigentlich von seinem Partei und von seinem Amt her, sollte eigentlich das ganze Volk vertreten. Aber er terrorisiert oder geht immer wieder gegen die Christen vor. Und wir müssen da ganz einfach wachsam sein, unsere Augen öffnen. Und dann auch nicht schweigen. Ich denke nicht, dass wir bei jedem vielleicht irgendwo auf die Barrikaden gehen müssen. Aber ich glaube, dass wir manchmal Gott fragen müssen, Herr, soll ich hier nicht wirklich mal was unternehmen? Und wenn der Herr sagt, unternimm was, dass wir es auch unternehmen. Wenn der Herr sagt, nein, lass es schweigen, dann schweigen wir auch. Versteht ihr? Ich spreche nicht von einem wilden Aktivismus. Wir rennen jetzt eben so los. Nein, sondern wir, so viele vom Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne und Töchter Gottes. Und es ist wichtig für mich, denkt an die Verfolgten. Aber ich möchte dich mit diesem Gottesdienst herausfordern auch. Es hat nichts mit Glaubensstärke oder Glaubensschwäche zu tun, ob du ein großes Ding für Gott gemacht hast oder ob du gestorben bist, verfolgt wurdest und vielleicht gequält wurdest und darin starbst. Das hat nichts zu tun. Gott, alle diese Menschen, wir alle sind Gottes Helden. Wir sind Gottes Helden. Und ich rufe euch auf, ich rufe auch euch im Internet auf, die ihr immer wieder die Predigten anhört. Ich rufe euch auf, ganze Sache mit Jesus zu machen. Und ich rufe euch auf, wirklich das Herumschwänzen aufzuhören. Das Herumschwänzen aufzuhören. Bitte geht in biblische Gemeinden. Gott hat uns zur Gemeinschaft der Gläubigen berufen. Und es gibt bestimmt in deinem Umfeld Gemeinden, eine Gemeinde, zu der du hingehen kannst. Ansonsten schreibe mich an, ich werde dir eine in deiner nächsten Umgebung sehen, herauszusuchen. Wir müssen Position beziehen für uns selbst. Für uns selbst. Wir müssen auch die Enge gegen unsere Brüder und Schwestern unterlassen. Auch diese Enge gegen meinen Ehepartner oder meine Kinder oder meine Eltern. Unsere Kämpfe finden so auf diesem ganzen seelischen Bereich oft statt. Der hat mich verletzt, ich verletze auch. Lasst uns doch mit dem aufhören. Wir haben doch eine viel höhere Berufung. Und lasst uns stärken und aufbauen für den Weg, der vor uns liegt. Und vielleicht auch manch ein Kampf, der vor uns liegt. Wie gesagt, ich hoffe immer, dass es anders ist. Aber wir wollen nicht die Augen verschließen und sagen, wird schon alles glatt gehen. Es geht nicht immer alles glatt. Und lasst uns hier Position beziehen. Das ist mein Aufruf auch heute. Und stärke deinen Glauben in Jesus. Du musst Gottes Wort kennen. Lies in der Bibel, wie sind andere Leute mit Druck umgegangen? Wie sind sie mit Verfolgung umgegangen? Lies Bücher, wo Brüder und Schwestern schildern, wie es ergangen ist. Wir werden ja bald Marc Gabriel bei uns haben im März. Marc Gabriel, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Islam und Terrorismus, das Buch hat er geschrieben. Wir werden einige Tage im März mit ihm hier in der Gemeinde haben. Auch er war Professor an der Universität in Kairo, das ist die größte islamische Universität. Und er hat ganz einfach mal kritische Anmerkungen gemacht zum Islam. Und dann hat man vermutet, dass er wahrscheinlich irgendwie christlich ist oder dergleichen. Und dann wurde dieser Mann verhaftet. Man hat ihn gefoltert und ihn zum Geständnis gerufen. Aber er kannte keinen Jesus. Aber er fing in dieser Not an zu beten zu dem Gott. Es muss doch einen Gott geben, der mich hört. Und es muss einen lebendigen Gott geben. Und er betete zu diesem Gott. Und dann haben sie ihn schließlich in ein Wasserloch, in so eine Art Brunnen gesteckt. Da stehst du bis zum Hals im Wasser drin. Und dieser ganze Brunnen wimmelte voller Ratten. Und das war, wenn man jemand dort reinsteckte, das heißt, in der Nacht fressen die Ratten dir den Kopf ab. Und als man am Morgen den Deckel aufmachte, dann war er wohlbehalten da, sein Kopf drauf. Dann hat man ihn in ein Zimmer gesteckt. Das war eine andere Methode, um sich unliebsamer Leute zu entledigen. Mit einem großen Hund, einem hungrigen Hund. Der war so abtrainiert, das war klar, wenn da jemand reingesteckt wird, der Hund zerfetzt den. Da bleibt nicht mehr viel übrig. Man hat ihn zu diesem Hund in diesen Raum gestellt und dieser Hund, als er reinkam, er setzte sich hin und der Hund ging in die Ecke und legte sich ruhig hin. Als die Wärter am Morgen aufmachen und denken, da ist nicht mehr viel übrig, dann ist er und der Hund in bester Freundschaft in diesem Raum. Aber er sagt, er hat immer zu dem Gott, den er ja gar nicht kannte. Er wurde schwer krank aufgrund dieser Repressalien. Er musste vor seinem Vater fliehen, die Eltern wollten ihn töten. Und es ist auch die Verpflichtung, wenn ein Moslem übertritt, dass der Vater oder die Geschwister dann so einen töten. Das war, als er Christ geworden war. Aber jetzt, und er war ein studierter Mann, ich glaube, einen Großteil und den ganzen Koran auswendig gelernt hat. Ihr werdet ihn kennenlernen, im Buch steht es näher beschrieben. Das haben wir auf unserem Büchertisch. Aber in der Situation, er wurde schwer krank und er hatte immer Kopfschmerzen. Und dann ging er in die Apotheke und hat sich immer Medikamente besorgt. Und diese Apothekerin, die gab ihm dann eines Tages eine Bibel und sie sagte ihm, dass das Hilfe für ihn wäre. Und er fing an und ich glaube, er hat in der Nacht noch, glaube ich, das ganze Neue Testament durchgelesen. Und dann hat er sein Leben Jesus gegeben. Und dann musste er vor seinem Vater fliehen. Und heute, er schreibt, hat viele Bücher geschrieben, ist schließlich nach Amerika geflohen, erstmal nach Südafrika, dann nach Amerika. Ihr werdet seine Geschichte noch aktueller dann hören, wenn er dann hier ist. Wie gesagt, im März wird er zu uns kommen. Überall Menschen, die glauben, werden verfolgt. Alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Aber Jesus sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Mehr aber nicht an euch tun können. Mehr aber nicht tun können. Wir sagen, das ist genug. Ja, es ist schlimm. Aber Jesus sagt, fürchte dich nicht. Und ich bitte dich, auch hier und auch im Internet, sei bitte nett und freundlich zu deiner Familie. Wie willst du die Feinde lieben, die dich verfolgen, wenn du deinen Ehepartner, der schief guckt, nicht einfach, wenn du ihm nicht vergibst und einfach mal gnädig und barmherzig mit ihm bist. So, lasst uns anfangen, Frieden zu leben. Unsere Kräfte verschleißen wir so oft mit Streitigkeit, mit Querelen, auch oft unter Gemeinden und so weiter. Man streitet sich und einer hackt über den anderen her. Wir verlieren Energie, wir verlieren Kraft. Und wir sollten lieber unseren Glauben stärken und aufbauen, damit wir gewappnet sind für Situationen, die uns nicht so gefallen. Situationen, die nicht so schön sind. Amen.